ARD.
Fakt ab hier diese Woche mit Charlotte Grieser und einer schon vor einer Weile versprochenen Folge. Im November lief unsere zweite Staffel Fakt ab meets Science Slam. Gewonnen hat eine Psychologin und Albtraumforscherin und heute ist sie nochmal für eine Folge zu Gast. Katharina Lüth, Entschuldigung, falsch, Dr. Katharina Lüth, herzlichen Glückwunsch erstmal.
Dankeschön.
Das ist ja Wahnsinn. Du hast einfach mal bei uns im November abgeräumt und dann Anfang des Jahres deine Dissertation verteidigt.
Ja, das war auch ganz schön, ich bin jetzt richtig froh, dass es vorbei ist.
Oh Gott, fühlt sich denn noch komisch an? Also kannst du schon sagen, guten Tag, mein Name ist Dr. Katharina Lüth, ohne zu lachen?
Ich darf das tatsächlich noch nicht, das ist total witzig. Es gibt ja 1000 Regeln an Unis und Verwaltung und eine Regel ist, dass ihr mich schon alle Frau Dr. Lüth nennen dürft, aber ich mich selber noch nicht, weil ich meine Promotionsurkunde noch nicht erhalten habe.
Okay, achso, wir
also es kann sich nur noch um Tage handeln, aber ihr dürft mich Dr. Katharina Lüth nennen, ich mich selber aber nicht. Es gibt lustige Regeln, ja.
Okay, das ist großartig. Wie ist der Titel deiner Dissertation?
Challenging the Dreaming Brain. Mhm. Also das träumende Gehirn herausfordern.
Ausgezeichnet. Ja, darüber reden wir heute auf jeden Fall. Unter anderem war ja das Thema auch das Thema deines Slams, nämlich wie werden wir unsere Albträume los. Aber bevor wir darüber sprechen, muss ich nochmal so eine grundsätzliche Frage bitte klären. Wieso träumen wir denn überhaupt? Das fragt dich wahrscheinlich auch jeder, ne?
Ja, das ist auch die Frage, die mich fasziniert und beschäftigt. Und das Schöne daran ist, man muss gar nicht versuchen, eine Antwort zu finden, weil es gibt genug verschiedene Antworten auf die Frage. Aha. Also es gibt nicht die eine richtige, sondern es gibt ganz viele verschiedene, die sich gegenseitig aber auch nicht ausschließen. Also es gibt 4 verschiedene Theorien, also es gibt noch viel mehr, aber ich mach's mal kurz. 4 verschiedene Gruppen von Theorien quasi. Eine ist, dass wir im Traum Emotionen verarbeiten, also grundsätzlich im Schlaf auch, aber im REM-Schlaf, in Träumen besonders stark Emotionen verarbeiten und wie so eine Overnight-Therapy am nächsten Morgen ein bisschen entspannter aufwachen. Dann gibt es noch die Idee, dass wir durch Träumen kreative Lösungen finden. Das kennt man vielleicht auch von dem ein oder anderen Aha-Erlebnis im Schlaf. Die dritte Idee ist, dass wir Gedächtnisverarbeitung im Schlaf, im ganzen Schlaf sowieso haben, aber im REM-Schlaf besonders auch wieder in Träumen emotionales Gedächtnisverarbeitung. Und die vierte Idee ist, dass wir trainieren, um zu überleben. Dass wir quasi lernen, im Traum mit unangenehmen Situationen, mit Konflikten, mit Gefahren umzugehen, um dann so besser prepared fürs Daily Life zu sein.
Okay, dann erklärt dieser Lösungsansatz vielleicht auch eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage, denn ich habe dann gedacht, naja, also im Schlaf will ich mich doch eigentlich erholen, warum träume ich denn dann Alp? Aber das wäre dann ja auch eine Emotionsverarbeitung und eigentlich
naja,
und preparing for daily life, oder?
Auch, ja, aber das Albträumen ist vor allem auch so ein, kann man auch so ein bisschen als kleine Fehlfunktion abstempeln, weil das die Funktion, also ist jetzt, wenn du jetzt ab und zu mal einen Albtraum hast, dann ist es kein Problem, aber wenn du so ganz häufig Albträume hast, dann nimmt das ja schon ganz viel von der Schlafqualität und auch von der Lebensqualität weg. Mhm. Und deswegen ist die Idee, dass eigentlich die Funktion von negativen Träumen schon ist, ne, das, was du sagst, mit negativen Emotionen umgehen und auch sich trainieren für zukünftige Situationen und mit negativen Erlebnissen klarkommen quasi, die nochmal durchspielen. Aber dass das richtig zu so einem übertrieben negativen Erlebnis wird. Also ein Albtraum handelt dann ja auch wirklich von Mord, Gefahr, Krieg, Totschlag, Vergewaltigung, also im schlimmsten Fall. Dass solche lebensbedrohenden Szenarien vorkommen, das ist was auch als Dysfunktion quasi gesehen wird. Dass es dann in dem Moment nicht funktioniert hat, dass wir uns eigentlich erholen und eigentlich emotionale Prozesse so durchspielen, dass sie gut ausgehen und wir vielleicht da was draus lernen, aber nicht immer wieder mit Gefahren konfrontiert werden.
Und ist das auch, also wäre das auch bei einem einmaligen Albtraum so oder erst, wenn das so wiederkehrt?
Genau, wenn es wiederkehrt. Also wenn das ab und zu passiert, dann kann man vielleicht sagen, da hat mein Gehirn jetzt gerade mal ein bisschen über die Stränge geschlagen oder ich war einfach gerade super gestresst und habe das verarbeitet, indem ich es nochmal durchgespielt habe. Wenn das ständig vorkommt, dann ist es ein Problem und dafür gibt es dann auch eine Diagnose, Albtraumstörung, die dann auch behandlungsbedürftig ist.
Und du hast gerade gesagt, mein Gehirn hat vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, weil ich gestresst bin. Gibt es da einen klaren Zusammenhang, der nachgewiesen ist, wenn ich gestresster bin oder in einer schwierigen Lebenssituation stecke, dass ich dann häufiger Albträume oder ist das individuell unterschiedlich?
Beides, also es ist individuell unterschiedlich. Manche Menschen sind einfach so, haben da gar keine Veranlagung zu und andere ein bisschen mehr. auch vererbbar quasi. Mhm. Aber vor allem ist es Stress. Also je mehr Stress du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in dieser Phase gerade auch schlecht träumst. Also wenn man jetzt ganz viele Menschen anguckt, die gelegentlich mal Albträume haben, dann haben die in stressigen Phasen mehr als in nicht so stressigen Phasen.
Okay, verstehe. Aber es gibt ja auch Medikamente, die Albträume, naja, ich sag mal, zumindest befeuern, wenn nicht sogar auslösen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Benzodiazepine zum Beispiel.
Also Beruhigungsmittel, die zum Beispiel bei psychiatrischen Störungen verschrieben werden. Okay.
Genau.
Und die sind aber ja doch eigentlich dafür da, dass man ein bisschen runterkommt, oder? Und sich entspannen kann. Und dann kriegt man davon Albträume. Das ist ja unpraktisch.
Das ist total unpraktisch. Also das sind einige Medikamente, die als einfach ungewollte Nebenwirkung Albträume mit sich bringen. Und deswegen, es gibt aber auch ein Medikament, was, das ist eigentlich ein blutdrucksenkendes Mittel, das ist Prazosin. Das funktioniert wiederum gut gegen Albträume. Das ist in Deutschland aber gar nicht zugelassen für Albträume, also gegen Albträume, sondern das wird dann Off-Label-Use verwendet quasi. Also es ist eigentlich nur für Blutdrucksenkung zugelassen, aber wird von ÄrztInnen auch als Albtraumtherapie verwendet. Aber genau, die erste Therapie der Wahl ist erstmal nicht mit Medikamenten zu reagieren, sondern mit kognitiver Verhaltenstherapie, zum Beispiel mit der Drehbuchübung.
Ja, genau, das sind wir nämlich direkt beim nächsten Punkt. Also, wenn ihr Katharina Slam noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das natürlich nochmal nachholen und auch alle anderen Slams, die wir hatten. Wir verlinken euch das natürlich nochmal in den Shownotes. Aber sag doch nochmal kurz, du hast das in deinem Slam so ganz prägnant dargestellt. Die Drehbuchübung oder wie heißt es auf Englisch? Imagery Rehearsal Therapy, richtig?
Genau, Imagery Rehearsal Therapy ist ein bisschen sperriger Name, deswegen sage ich lieber Drehbuchübung, weil es auch darum geht, dass du ein Drehbuch umschreibst. Also du stellst dir vor, du bist die Regisseurin deines Traums und darfst ein neues Drehbuch schreiben. Und das geht in drei Schritten. Schritt eins ist, du schreibst einen Traum auf, möglichst detailliert mit Emotionen und was war alles schlimm. Und Schritt zwei ist, du schreibst ein neues Drehbuch. Also zum Beispiel, ich ziehe dann zum Beispiel einen Zauberstab aus der Hosentasche und verwandle den großen, fiesen Hund in den kleinen, niedlichen Hund.
Also das muss jetzt nichts Realistisches sein, sondern wie Träume halt auch unrealistisch sein können. Also ich meine, Genau. Wenn ich jetzt träume, ich werde von einem gefährlichen Hund verfolgt, das ist ja was durchaus auch in der Realität möglich wäre zumindest. Ich muss das aber nicht realistisch lösen in der Drehbuchübung.
Nö. Überhaupt nicht. Das kann, weil Träume eben auch super unrealistisch sind manchmal. Das darf realistisch sein. Also ich klingel irgendwo und suche mir Hilfe oder ich rufe die Feuerwehr oder ich drehe mich um und spreche die Person an, die mich verfolgt. Aber wichtig ist, dass es so eine aktive Lösung ist. So, ich tue etwas. So, I can do something. Ich, um das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu verstärken.
Ja.
Genau, also und diese neue Version, die muss man sich einfach gut bildlich vorstellen können. Und die muss eben irgendwas Aktives beinhalten. Und das schreibt man dann auch auf. Und in Schritt 3 geht es darum, dieses neue Skript, dieses neue Drehbuch, dieses Happy End, sich immer mal wieder bildlich vorzustellen. Und dann geht es darum, dass man das neue Skript dann träumt, sondern einfach dadurch, dass man im Wachleben so positive Gedanken, positive lösungsorientierte Strategien geübt hat, sich die vorzustellen, das überträgt sich auch einfach aufs schlafende Gehirn und dann kommen die Albträume weniger oft vor. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man dann im nächsten Traum sich anders verhält oder bemerkt, dass man träumt. Das ist auch toll, das ist natürlich dann Klarträumen, das ist nochmal eine andere Sache. Aber in der Übung geht es einfach darum, im täglichen Leben, im Wachzustand, lösungsorientiertes Denken zu üben und dadurch kriegt man auch ein positiveres Denkmuster im Schlaf, weil eben nicht nur das, was wir so machen, sich auf unsere Träume überträgt, sondern auch wie wir denken.
Und du hast da ja viel zu geforscht. Wie ist denn so die Erfolgsquote der Drehbuchübung, sage ich mal, in deinen Untersuchungen?
Ungefähr 2/3. Also ja, 70%.
Wow.
Der Menschen haben hinterher weniger Albträume als vorher und hinterher weniger Stress mit den Albträumen als vorher.
Und ist das denn was so eine ganz übliche Übung ist? Also bevor ich deinen Slam gehört hatte, habe ich zum Beispiel noch nicht davon gehört. Ich habe jetzt auch nicht so häufig Albträume. Aber ist das was ich sag mal, ÄrztInnen wissen und dann sagen, ja, mach das mal?
Das ist das Problem, was wir lösen müssen jetzt gesellschaftlich, weil das genau unbekannt ist. Also diese Übung ist halt in der Wissenschaft super bekannt. Es gibt 1000 Studien, die Wirksamkeit getestet haben. Aber wenn wirklich HausärztInnen oder irgendwelche Menschen, die um Rat gefragt werden im medizinischen System, das können auch TherapeutInnen sein, die haben relativ wenig Ahnung davon. Es gab eine Studie mit 300 Menschen mit Albträumen, die befragt wurden, was sie dagegen tun. Und wenn davon auch ein paar zum Arzt gehen und um Hilfe fragen, dann kommt raus, dass die meisten einfach da auch keine Tipps bekommen. Und das ändert sich aber hoffentlich Stück für Stück, weil es gibt jetzt immer mehr Online-Artikel über die IRT, also die Drehbuchübung. Es gibt ein paar Ratgeber. Es gibt, also ich glaube, es wird langsam bekannter, aber noch nicht ausreichend.
Aber du trägst ja dazu bei. Du bist ja jetzt nicht mehr an der Uni, sondern du entwickelst mit Kollegen zusammen, glaube ich, ne, in einem Startup eine App dazu. Und genau. Die Webversion ist schon verfügbar, Redream AI. Ich habe das die Tage jetzt mal ausprobiert. Und ich muss sagen, ich fand es ganz schön hart. Das ist ja so ein Chatbot, ne? Also das heißt, ja. Ich schreibe das nicht in mein Tagebuch, sondern ich schreibe dem Chatbot, hier in meinem Traum ist das und das und das passiert. Und dann fragt er nach, ja, und wie hast du dich dabei gefühlt? Und das ist dann schon so ein bisschen unangenehm. Und,
ja.
Und dann wird es noch ein bisschen unangenehmer, weil er dann fragt, klar, ist von PsychologInnen gemacht, ne? Was hat das Gefühl denn vielleicht mit deinem Alltag zu tun? Und da musste ich schon ganz schön schlucken. So, warum ist das Teil der Methode?
Da geht es darum, dass man gar nicht so sehr eins zu eins mappt, dass dieser Albtraum jetzt wirklich im echten Leben auch so passiert. Das ist nämlich meistens gar nicht der Fall, dass wenn ich irgendwas träume, dass das auch im echten Leben so oder ähnlich passiert ist, sondern dass man einfach nur mal überlegt, aha, geht es mir vielleicht auch im Alltag gerade manchmal nicht so gut, habe ich vielleicht eine stressige Situation erlebt, um dann auch zu gucken, bin ich vielleicht auch im echten Leben gerade ein bisschen gestresst und wenn ich jetzt an meinem Traum arbeite, dann hat das vielleicht auch einen Einfluss auf mein Stressempfinden im täglichen Leben.
Okay.
Aber genau, primär geht es nicht um den Vergleich zum echten Leben, sondern primär geht es um den nächsten Schritt, dass der Chatbot dich wahrscheinlich 30 Sekunden später gefragt hat, wie können wir den Traum jetzt umschreiben?
Ja, genau, natürlich. Und dann habe ich versucht, den Traum umzuschreiben und dann hat er mich auch, also das geht dann auch nicht super schnell, sondern ich wurde mehrmals gefragt, naja, bist du jetzt schon zufrieden oder was könnte man denn an der Stelle noch ändern, damit das noch ein bisschen besser wird und was könnte man denn in der Folge noch ändern? Und da musste ich wirklich ganz schön drüber nachdenken. Also es hat am Ende, glaube ich, so gute 20 Minuten hat es schon gedauert, so einen ganz kurzen Albtraum, den ich manchmal habe. Ich kann es ja verraten, ist ja überhaupt kein Geheimnis. Also ich träume manchmal, dass ich einen Unfall beobachte und nicht helfen kann, aber gerne helfen möchte. So. Und das ist dann total belastend für mich, weil ich denke, oh Gott, vielleicht stirbt dieser Mensch jetzt, weil ich nicht helfen kann.
Ja.
Und das war tatsächlich auch ganz interessant zu sagen, ah ja, ich hatte diesen Traum schon ein paar Mal und dann habe ich aber immer gedacht, oh Mann, so ein Scheiß, jetzt möchte ich das möglichst schnell vergessen. Aber die Idee dann zu sagen, naja, okay, was wäre denn eine Lösung für mein Problem? Wie wäre es denn schön, wenn dieser Traum weitergehen würde? Das fand ich interessant. Und ich werde das jetzt auf jeden Fall ausprobieren, da öfter drüber nachzudenken, mit meiner neuen Lösung da um die Ecke zu kommen, die jetzt kein Zauberstab war tatsächlich, muss ich sagen.
Das Zauberstab-Beispiel ist auch so ein bisschen immer so die einfachste Lösung, aber wahrscheinlich hast du dir dann irgendwie Hilfe geholt, dich mit Menschen zusammengetan, irgendwie ein Team gebildet und dann die Menschen gerettet, die in Gefahr waren.
Ja, genau. Also in meinem Traum ist es immer so, dass niemand anders da ist und mir helfen kann, mich um diese verletzte Person zu kümmern und ich krieg's nicht gebacken, mit meinem Handy die Rettung zu rufen. So. Und dann ist natürlich die Lösung, es klappt, ich kann den Rettungsdienst rufen und eine andere Person kommt und hilft mir, erste Hilfe zu leisten. So. Und dann kommt der Rettungsdienst und alles ist okay. Genau, aber das fand ich dann interessant auch nochmal, dass es nicht geendet hat bei diesem, ah ja, okay, so habe ich jetzt diese Albtraumsituation gelöst, sondern tatsächlich hat mich der Chatbot auch noch weiter gefragt, wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt passiert und du hast es geschafft und der Rettungsdienst war da, was bräuchtest du denn dann im Nachgang noch, damit du damit gut umgehen kannst mit dieser Situation? Also das geht ziemlich weit. Das fand ich beeindruckend.
Ja, es geht dann darum, dass du dir eine Situation schaffst, die du dir bildlich möglichst gut vorstellen kannst.
Mhm.
Denn wenn dann nur steht, ja, die Person ist doch nicht gestorben, dann ist das irgendwie nicht so hilfreich, wie wenn da eine Geschichte steht, die wirklich viele Details beinhaltet, wie vielleicht wie der Himmel aussieht, wie nett die Menschen vielleicht sind, wer was sagt und auch so ein ich fühle mich erleichtert, ich habe es geschafft. Wenn dann noch so ein paar Gefühle mit drin sind, dann kann man sich das besser vorstellen und je besser diese Vorstellungskraft ist, desto erfolgreicher ist die Methode. Und es ist auch eben wichtig, dass das nicht einfach für dich umgeschrieben wird, sondern dass du das selber machst. Deswegen so viele Nachfragen vom Chat, um dich selber zu pushen, dass du das schaffst und das nicht einfach für dich umgeschrieben wird.
Und vielleicht abschließend zu dem Thema nochmal, wenn ich diese Methode nutze, egal ob jetzt mit der App oder mit meinem Tagebuch oder so, und merke, das belastet mich aber viel zu stark. Das ist vielleicht ein Traum, der so schlimm ist, dass ich damit nicht umgehen kann, mich damit zu beschäftigen oder so. Was sollte ich dann machen? Ab welcher Stelle brauche ich sozusagen die Profihilfe von Menschen?
Genau das, was du gerade sagst. Wenn du das Gefühl hast, da kann ich nicht alleine mit umgehen, da brauche ich irgendwie professionelle Hilfe, dann würde ich mir Beratung bei einer Psychotherapie suchen. Vielleicht auch gar nicht eine 20 Stunden, 40 Stunden Psychotherapie, sondern erstmal so ein Beratungsangebot, wo man viel schneller einen Termin bekommt. Das geht ja auch. Und dann kann man ganz gut gemeinsam diese Übung auch mal durchmachen.
Aha, das hört sich gut an. Also, wenn es nötig ist, Hilfe von außen holen. Ansonsten probiert es mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Und wenn es einfach nur ist, um
Genau.
es mal gemacht zu haben, testet das mal aus.
Genau. Ihr könnt euch sehr gerne auf die Warteliste eintragen auf redreamai.com, weil die App jetzt bald fertig ist und wir kräftig am Testen sind gerade und am Verbessern und am Menschen zusammensammeln, die Lust haben, das auszuprobieren und auch die erste Version natürlich kostenlos.
Hey, Wissenschaft! Katharina, kennst du ein Haustier, das etwas Außergewöhnliches kann?
Katzen?
Ich meine, ein bestimmtes Haustier, das etwas kann, was andere dieser Gattung nicht können. Auch Katzen?
Vielleicht Hamster, die können immer im Kreis rennen.
Also ich möchte dir ein Tier vorstellen, was etwas tut, was die anderen Tiere der gleichen Gattung offensichtlich nicht so tun, nämlich das hier ist Veronika.
Okay, kein Hamster.
Kein Hamster. Also Veronika ist eine Kuh. Veronika ist ein Superstar im Netz im Moment, denn sie macht etwas, was Kühe sonst nicht machen. Veronika benutzt Werkzeuge.
Zum was machen?
Ja, genau. Ich dachte auch erst, geil, sie fährt Trecker. Aber nein, Veronika benutzt eine Bürste. Und zwar so ein Besen, ne, so ein, ja, was weiß ich, so 1,5 Meter langer Besenstiel mit so einer Bürste unten dran. Veronika lebt in Kärnten in Österreich und ihrem Bauern ist schon öfter aufgefallen, dass sie einen Stock ins Maul nimmt, um sich damit zu kratzen. So. Das ist ja selbst für Menschen manchmal nicht so einfach, überall hinzukommen, aber eine Kuh, die sich am Rücken oder am Bauch kratzen muss, die hat, glaube ich, echt ein Problem. So.
Einfach ganz schön smart erstmal.
Genau, Veronika hat das gelöst. Und das ist so ungewöhnlich für Rinder, offensichtlich, dass da VerhaltensbiologInnen aus Wien gekommen sind, um sich das Ganze im Experiment genauer anzugucken. Die haben extra so einen handlichen Besen mitgebracht, damit Veronika auch zwei unterschiedliche Seiten zum Kratzen hat. Ne? Also einmal die Bürste und einmal halt nur der Stiel. Und das ist eben das erste Mal, dass das systematisch an einer Kuh untersucht wurde. Wir verlinken euch wie immer die Studie in den Shownotes. Da gibt es eine Zusammenfassung als Video. Das ist wirklich sehr sehenswert, muss ich sagen. Diese Kuh nimmt mit ihrer langen Zunge den Besenstiel auf. Also die macht es auch nicht einfach so, dass sie da so das Maul drum klappt, sondern die streckt diese 30 cm lange Zunge aus und angelt sich diesen Besenstiel, klemmt ihn sich ins Maul und dann benutzt sie, das hatten die Wissenschaftlerinnen auch erwartet, das Ende mit der Bürste hauptsächlich dazu, sich den Rücken zu kratzen. Aber sie benutzt auch das Stielende. Das heißt, sie dreht es dann um, wenn sie sich am Bauch oder am Anus kratzen muss oder am Euter, weil das so empfindlichere Stellen sind. Das heißt, da kann die viel zielgerichteter hin. Es ist total koordiniert. Es sind klar unterschiedliche Anwendungen für unterschiedliche Bedürfnisse, also Multifunktionstool-Benutzung. Dass Tiere so etwas machen, in diesem Ausmaß, war bisher systematisch offensichtlich nur an Schimpansen untersucht. Und
Krass.
dachte ich auch so. Also einerseits krass, dass sie das kann, andererseits, wieso ist da noch nie jemand drauf gekommen, dass Kühe das auch können?
Ja, und wieso können das nur Schimpansen?
Ja, also beobachtet wurde es auch bei anderen Tieren
Ja.
schon. Also Werkzeuggebrauch ist ja was auch viele Tiere machen, ne?
Aber
Aber
systematisch erforscht nur bei
systematisch
Schimpansen.
erforscht, dass ein Werkzeug in unterschiedlicher Art und Weise benutzt wird, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen. So. Weil das gilt ja als Hinweis auf kognitive Fähigkeiten, höhere kognitive Fähigkeiten. Ich muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass ich einen Stock überhaupt benutzen kann, um meinen Arm zu verlängern. Ne? Oder mein Maul im Fall von Veronika. Futter angeln, verprügeln des Feindes oder kratzen. Und bisher wurde das Kühen halt auch nicht so zugetraut. Also niemand ist bisher auf die Idee gekommen zu sagen, oh ja, Kühe, die haben bestimmt höhere kognitive Fähigkeiten, da untersuchen wir das mal. Finde ich auch bemerkenswert.
Also ich überlege gerade,
Ja.
was wir damit jetzt machen mit dieser Erkenntnis. Also gibt es dann jetzt eine Studie mit 20 Kühen, die das nicht können und 20 Kühen, die das können und dann gucken wir uns deren Gehirn an und gucken, was da unterschiedlich ist?
Ja, also ich glaube, der nächste Schritt wäre durchaus mal zu gucken, ob andere Kühe das auch machen. Wahrscheinlich können die das im Prinzip. Man muss jetzt sagen, Veronika ist so ein Spezialfall, denn die ist jetzt nicht so eine klassische Milchkuh, die meiste Zeit im Stall steht, sondern die ist wirklich wie so eine Art Haustier, ne? Die
Ja.
darf den ganzen Tag machen, was sie will und hat halt auch die Gelegenheit, sich mal so einen Stock zu schnappen und sowas auszuprobieren. Die ist auch nicht mehr die Jüngste, die ist, glaube ich, schon so 15 oder so. Und das heißt, man müsste dann natürlich Kühe untersuchen, die ähnliche Ausgangsvoraussetzungen haben, also die überhaupt solche Möglichkeiten haben. Und meistens ist es ja so, wenn wir Kühe halten, dass die dann halt viel im Stall stehen oder dass die halt nicht irgendwo sind, wo sie sich mal ein Werkzeug besorgen können oder so.
Vielleicht also, könnte man auch direkt so Tools entwickeln und vielleicht ist das schon der nächste die nächste Business-Idee von Menschen, die dann diese Bürsten optimieren, damit Kühe perfekt sich entspannt fühlen und dann irgendwie auch bessere Milch produzieren.
Oder einfach entspannt sind. Ja, das ist voll die gute Idee. Es gibt doch diese super Spezialrinder aus Japan, die massiert werden. Vielleicht können die Kühe das auch einfach selber. Vielleicht müssen das gar nicht die Menschen machen, sondern die Kühe machen das selber. Aber genau, ich dachte auch, vielleicht unterschätzen wir auch Rinder einfach komplett. So. Also ich meine, viele Tiere werden ja von uns Menschen unterschätzt, außer Katzen, die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Aber Kühe, naja.
Ja, dass die sich entspannen, ist ja schon auch wichtig, weil also wir nutzen ja Kühe intensiv für Milchproduktion. Und dass die dann in Ruhe, dass die dann einen gesunden Körper haben und dass es denen gut geht, ist, glaube ich, extrem wichtig. Also die schlafen ja auch teilweise auf nicht einfach auf dem Steinboden oder Holzboden oder Stroh, sondern auf Matratzen.
Echt?
Ich glaube, in Skandinavien sind die Richtlinien anders als in Deutschland und auch je nach Haltung, aber es gibt so Bilder von Kühen auf Matratzen, die halt viel besser schlafen, viel gelenkschonender, organschonender und besser für die Milch.
Ja, und natürlich besser fürs Tierwohl, ne? Also das ist ja auch, spielt ja auch durchaus eine Rolle, dass man
genau,
sagt,
das ist ja dazwischen, ne? Und danach. Also.
Genau, so, das ist halt zum, wenn wir Tiere halten als Nutztiere, dass es ihnen dann möglichst gut gehen sollte. Naja, also vielleicht ist das, also wenn du die App fertig hast, dann kannst du ja eine Kuhbürste entwickeln vielleicht auch mal. So eine, damit die Kuh richtig gut schlafen kann und keine Albträume hat.
Ja.
Also, falls ihr Kühe kennt, die Werkzeuge benutzen, meldet euch in Wien, die freuen sich bestimmt. Ich würde gerne noch über ein anderes Forschungsthema von dir sprechen. Das hast du vorhin schon mal kurz fallen gelassen und wir haben das auch in der Folge mit deinem Slam schon angesprochen. Klarträumen, manche sagen auch luzides Träumen, sprich ich weiß, dass ich träume. So.
Ja.
Und du hast dazu 2021 auch schon mal eine Studie gemacht mit ProbandInnen im Schlaflabor. Was habt ihr da gemacht?
Wir haben die einmal in der Nacht aufgeweckt, um dann eine Übung zu machen, die Klartraumwahrscheinlichkeit erhöht. Dann haben wir sie wieder schlafen lassen und dadurch ausgenutzt, dass morgens in den frühen Morgenstunden am allermeisten REM-Schlaf und damit auch Träume und auch Klarträume vorkommen. Und haben probiert, eben in möglichst vielen von den Teilnehmenden das zu schaffen, denen innerhalb von 1 bis 2 Nächten das Klarträumen durch diese Methode beizubringen.
Und wie gut hat es funktioniert?
Bei 10 von 20 hat es geklappt.
Was?
Also wir hatten 20 Teilnehmende bei uns im Schlaflabor. Die haben 2 Nächte da geschlafen und bei 10 von 20 hat es geklappt, entweder in der ersten oder in der zweiten Nacht. Und einige von denen konnten sogar uns auch durch Augensignale zeigen, dass sie gerade im Klartraum sind, was dann wiederum voll gut für die Forschung ist, dass es eben nicht nur ein Bericht ist am nächsten Morgen mit, ja, ich hatte einen Klartraum, sondern dass wir es auch auf den Daten zeigen können.
Da hatten Eneas und ich auch mal eine Folge zu. Da ging es darum, dass die ProbandInnen irgendwie responsiv mit der Außenwelt waren. Die mussten, die sollten träumen, dass sie ein Auto steuern und sollten dann auf Signale reagieren. Das hat auch funktioniert tatsächlich, weil es entsprechende Muskelbewegungen, also so minimale Muskelbewegungen dann gemessen werden konnten. Im Traum kann man sich nicht richtig bewegen, oder?
Den Körper nicht.
Genau,
also wenn du Fußball spielst, dann spielt dein schlafender Körper zum Glück nicht Fußball, was sonst auch schlecht für deinen Mitmenschen im Bett wäre. Aber deine Gesichtsmuskeln, die sind halt nicht gelähmt. Also der Rest des Körpers, genau, ist gehemmt, gelähmt. Gesichtsmuskeln nicht. Und so, das kennst du vielleicht auch, wenn du so ein kleines Kind beim Schlafen beobachtest, dann lächelt es ständig und bewegt seine Augen relativ wild und alle Gesichtsmuskeln. Eigentlich auch nicht nur kleine Kinder, eigentlich alle.
Also auch mal wieder so ein Projekt, was man mal machen könnte, nachts sich neben jemand anders setzen und so und überhaupt nicht creepy beim Schlafen beobachten.
Genau, welcome to my life.
Okay, aber die Leute, die ins Schlaflabor kommen, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. So, ne?
Genau, und die üben dann vorm Schlafen dieses Signal, dieses, okay, ich gucke unter den geschlossenen Augenlidern, gucke ich jetzt nach links und rechts abwechselnd und ich habe neben meinen Augen Elektroden kleben, das heißt, ich messe die Spannung auf der Haut.
Mhm.
Und kann dann die Bewegungen von den Augen ganz einfach per Muskelspannung messen. Und dann kann man das einfach auf dem Bildschirm auch sehen. Aha, die Person hat jetzt in dem bestimmten Muster ganz schnell 3-mal nach links und rechts geguckt. Das war kein Zufall. Das war eine Kommunikation. So funktioniert das, Klarträume im Labor nachzuweisen.
Wahnsinn. Was ist denn die Übung, die ihr mit denen gemacht habt? Also ihr habt die nachts einfach aufgeweckt und gesagt, jetzt träum mal bitte das und das?
Nee, wir haben die aufgeweckt und erstmal einen Traumbericht schreiben lassen, von was gerade passiert war in deren Traum. Also wir haben sie aus einer REM-Phase geweckt und dann einen Traumbericht schreiben lassen. Und dann haben wir mit diesem Traum erstmal eine halbe Stunde lang gearbeitet, den erzählt und unterstrichen, was da so für interessante Zeichen drin sind. Also zum Beispiel Zeichen, an denen man hätte erkennen können, dass es ein Traum ist, theoretisch. Also sowas wie, ich laufe durch die Straße, aber alle Autos sind auf einmal pink.
Veronika, die Kuh fliegt vorbei auf einer Bürste. Ja.
Dann unterstreicht man das und sagt, ja, das ist so ein Zeichen, da hätte ich, wenn ich drüber nachgedacht hätte, gemerkt, dass es ein Traum ist oder dass es keine Realität ist. Und dann unterhält man sich mit den Teilnehmenden ganz lange über diese Signale und überlegt, aha, welche Kategorie ist das jetzt? Ist das eine Form? Ist das ein Kontext? Ist das jemand, was jemand was gesagt hat? Warum war das komisch? Einfach, um sich ganz doll damit auseinanderzusetzen, wie sich das anfühlt, zu bemerken, etwas ist komisch. Mhm. Etwas stimmt hier nicht. Und dann geht man wieder ins Bett, stellt sich den Traumbericht, den man hatte, nochmal vor, bildlich, und stellt sich auch vor, wie es sich anfühlen würde, an diesen Stellen zu merken, aha, hier ist was komisch, aha, ich träume. Und außerdem stellt man sich auch noch die Autosuggestion, also das ganz dolle Vorhaben, das nächste Mal, wenn ich träume, werde ich merken, dass ich träume.
Und dann geht man wieder ins Bett. Und dann können die Leute wieder einschlafen?
Genau, das war dann ungefähr 50 Minuten und dann ist es so morgens um 5 oder morgens um 6 und dann gehen die Leute wieder ins Bett, dürfen nochmal bis 9 Uhr oder bis 10 Uhr wirklich ausschlafen, haben dann morgens mehr REM-Schlaf, weil man in der zweiten Nachthälfte mehr REM-Schlaf hat als in der ersten Nachthälfte. Und dann ist außerdem diese Arbeit, die man gemacht hat, die ist dann ja gerade erst passiert und nicht 8 Stunden vorher. Und dann ist die Aufmerksamkeit einfach da für dieses, aha, etwas ist komisch, aha, ich träume. Und dadurch klappt das dann.
Und wenn ich das jetzt zu Hause ausprobieren möchte, ich habe ja niemanden, der mich beobachtet und sagt, ah, die ist jetzt bestimmt im REM-Schlaf, jetzt wecke ich die mal. Ist es schlau, mir so einen Wecker, ich sag mal so um 4 zu stellen oder um 5, weil ich da wahrscheinlich, wenn ich so einen Schlafrhythmus habe, ich schlafe um 23 Uhr ein, dass ich dann wahrscheinlich im REM-Schlaf bin?
Ja, es ist, wenn du deinen Schlaf immer in so 90-Minuten-Zyklen teilst, dann kannst du da einen Zeitpunkt ausrechnen, wo du wahrscheinlich gerade am Gegenende von so einem 90-Minuten-Zyklus bist. Aber so ganz genau klappt das auch nicht immer. Das heißt, du kannst auch einfach einen Wecker auf 5 Uhr stellen, wenn du weißt, du hast noch bis 9 Uhr Zeit zum Schlafen. Und wenn du dann in dem Moment gerade keinen Traumbericht hast, weil du gerade vielleicht dich aus Versehen aus dem Tiefschlaf geweckt hast, dann nimmst du einfach einen Traum von der Nacht davor und hast den schon mal aufgeschrieben, zur Seite gelegt.
Ah, okay, clever. Also wenn jetzt hier FaktabhörerInnen das alles mal ausprobieren wollen, ne? Wir sind sehr interessiert an euren Geschichten auf jeden Fall. Aber gibt es eine, weil du vorhin so schön erklärt hast, warum wir überhaupt träumen, dass es da so unterschiedliche oder auch, naja, ineinandergreifende Erklärungen gibt, warum das so ist, genauso wie beim Albträumen. Gibt es auch eine Idee dazu, weshalb wir klarträumen können überhaupt?
Warum dieser, ich glaube, das ist einfach Zufall. Also das ist so ein, das passiert so selten, dass das eigentlich gar keinen Grund haben kann, den wir im täglichen Leben brauchen. Also das kann eigentlich nicht sein, dass das quasi eine überlebensnotwendige Funktion ist, weil die meisten Menschen das halt nie erleben. Also ungefähr die Hälfte der Menschen erlebt das mal im Laufe des Lebens und ein paar Menschen erleben das ganz oft. Aber es ist jetzt nicht so verbreitet, dass man das ständig hat. Und deswegen kann es eigentlich auch keine super notwendige Funktion haben. Aber es ist halt explorativ total witzig. Also es ist einfach spannend, diesen Zustand zu erleben. Diesen Zustand von, ich bin mir bewusst, dass das, was um mich herum gerade passiert, nicht in echt passiert. Und dann hat man aber gleichzeitig total realistische Wahrnehmungen. Also alles, was man fühlt, fühlt man mega intensiv. Ich habe neulich an einer Farbe von einer Blume erkannt, dass ich im Klartraum bin, weil die Farbe war so intensiv und so schön, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, das ist so schön, das gibt's im echten Leben gar nicht. Genau, und habe dann gemerkt, okay, das hier ist ein Traum, weil das ist so viel realistischer, als ich es gewohnt bin. Und deswegen ist es einfach ein toller Zustand, das ist irgendwie spannend. Manche Menschen nutzen das auch, um so dann Fragen in die Traumwelt hinein zu fragen und Erkenntnisse über sich selber zu gewinnen. Aber die meisten nutzen es auch einfach, um Spaß zu haben, so hedonistische Sachen. fliegen, Sex haben, Spaß haben, eine Achterbahn aus dem Boden sprießen lassen, durch Wände laufen, so explorieren, was kann ich alles. Genau.
Ja, das ist ja dann der nächste Schritt. Ne? Ich muss mir ja nicht nur bewusst werden darüber, dass ich gerade träume, sondern ich kann dann auch aktiv werden, oder? Und sagen, ah, sehr schön, das ist ein Traum. Ich wollte immer schon mal.
Genau. Ich wollte immer schon mal eine Person sehen, die ich lange nicht gesehen habe, oder ich wollte immer schon einen Handstand machen oder Skifahren. Und dann kann man natürlich auch so sportliche Sachen nutzen für Reha und medizinische Zwecke oder erstmal für Weiterentwicklungszwecke. Wenn ich jetzt eine Sportart übe, die ich im echten Leben gerade hier nicht üben kann, hier in Osnabrück liegt kein Schnee, ich kann also nicht Snowboard fahren, ich bin aber im echten Leben professionelle Snowboardfahrerin, dann will ich das vielleicht üben und meine Bewegungsabläufe trainieren, und das kann ich im Klartraum machen. Also das nutzen auch sehr viele ProfisportlerInnen, um ihre Fähigkeiten zu trainieren, und das funktioniert auch. Und das, wenn man das noch ein bisschen weiterdenkt, könnte man auch in der Reha-Medizin Menschen helfen, die zum Beispiel gerade wieder laufen lernen müssen und das aber nicht können, weil sie körperlich gerade so beeinträchtigt sind. Aber also Bewegungsabläufe trainieren durch bewusstes Klarträumen.
Okay, aber du hast jetzt gerade von Profisportlern gesprochen. Mhm. Ich bin keine Profisportlerin, aber kann ich quasi nur meine Fähigkeiten, die ich habe oder schon mal hatte, also wie beispielsweise in so einer Reha-Situation, kann ich die trainieren, oder kann ich im Klartraum auch kann ich auch Klavier spielen lernen im Klartraum? Ach, schade.
Du musst ja was, aber du kannst anfangen, ganz bisschen Klavier zu üben im Wachleben, und dann kannst du es im Klartraum trainieren und dann wirst du besser.
Wirklich?
Also es geht darum, genau, es braucht eine gelernte Erfahrung. Und die kannst du aber dann im Klartraum, also wenn du das jetzt ein bisschen fortgeschritten kannst und das gezielt angehen kannst, dann kannst du die Bewegungsabläufe üben. Und das macht schon Sinn, dass wir dann auch zu so kreativen Sachen wie Musik komponieren, das nutzen auch einige MusikerInnen, dass wir dann kreativ sein können, weil wir im Traum oder generell im Schlaf einfach die Kapazität dafür haben, gerade bei so kreativen Sachen, weil wir nicht so wie tagsüber ständig beschäftigt sind mit, wir müssen irgendeine Aufgabe erledigen, wir müssen irgendwas tun. Ne, du musst gucken, wo bin ich gerade, wo muss ich gerade reinsprechen, wo ist die Person, die mir gleich hilft, diese Tonspur abzunehmen. Du hast ja ganz viel im Kopf, was du jetzt gerade alles gleichzeitig bearbeitest. Mhm. Und das hast du nachts nicht, und deswegen ist da so viel mehr Raum für Kreativität, deswegen kann das auch klappen, dass man dann, wenn man diesen Zustand bewusst nutzt, dass da wirklich was Kreatives bei rauskommt.
Wow, okay, ich habe jetzt ein neues Projekt. Ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, das mit dem Klarträumen zu lernen. Und wenn ich das dann kann, das ist ja auch gut, wenn ich das einfach schon ein paar Mal gemacht habe, damit ich das nach Möglichkeit herbeiführen kann. Und dann überlege ich mir irgendwas, was ich lernen möchte im echten Leben, und fange damit an und versuche das dann zu übertragen. Oh, genau. Oh. Hast du das schon mal gemacht?
Ich habe im Traum schon mal beim Bouldern mich verbessert, ja. Also,
so, dass du es dann gemerkt hast in der Halle?
Nein, aber ich habe davon geträumt, dass es, also weiß ich nicht, vielleicht ja. aber ich habe im Traum gemerkt, boah, krass, das fühlt sich gerade sehr, sehr mächtig an, dass ich was kann, was ich mir vor 2 Minuten noch nicht zugetraut habe. Und so, das funktioniert ja auf einmal ganz schön gut. Das macht schon Spaß, dann seine sportlichen Fähigkeiten zu trainieren, weil man dann merkt, das funktioniert auf einmal.
Also ich würde sagen, aus dieser Folge Fakt ab nehmen wir ganz viel Inspiration jetzt auch mit, und alle, die zuhören, können jetzt mal ausprobieren, wenn sie lustig sind, entweder die eigenen Albträume zu bearbeiten, sodass es nicht mehr so schlimm ist, oder, was ja viel lustiger ist, sich Klarträumen drauf zu schaffen und dann irgendwelche Sachen üben. Also bitte, wenn ihr das macht, ja, bitte schreibt uns unbedingt, ja, unsere Kontaktdaten sind in den Shownotes, bitte schreibt uns unbedingt, ob ihr das gemacht habt, und berichtet von euren Erfahrungen, das würde uns total interessieren. Das war es auch für heute. Vielen Dank, Dr. Katharina Lüth, ich darf es ja sagen.
Danke für die Einladung.
Gewinnerin der 2. Staffel von Fucked Up Meets Science Slam. Ich bin Charlotte Grieser, macht euch eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ich habe noch so einen kleinen Nachtrag. Sag mal, du hast dir ja Proviant mitgenommen ins Studio, ne?
Ja, ich habe eure Schokolade geschenkt bekommen. Schokolade mit euren Gesichtern drauf, das ist ganz hervorragend.
Ja, das war dieses Mal das, was wir uns ausgedacht haben. Du musst ja auch irgendeinen Preis bekommen, ne? Und ja. Dann haben wir gedacht, naja, also so eine Tasse mit unseren Gesichtern drauf ist ja langweilig. Mit Schokolade kann man ja viel mehr anfangen.
Ja, es ist auch gut, immer Verbrauchsmaterial. Und das ist auch super gute Schokolade, weil wenn man nur eins, ich habe schon eins probiert, das war sehr lecker. Und das ist sehr praktisch, weil wenn eure Gesichter drauf gedruckt sind, dann ist es sowas Besonderes und man isst nicht alle auf einmal auf.
Das ist sehr schmeichelhaft. Du könntest ja auch sagen, oh Gott, ich will die nicht mehr sehen, jetzt weg damit. Oder ich stelle es im Büro auf den Tisch, damit sich alle was davon nehmen können.
Sehr schön. Nee, die kommt schön in meinen Kühlschrank.
Dann guten Appetit.
Danke.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Willkommen bei Science Tea Time. Das ist der Podcast, in dem ich, Caro Matzko,
und ich, Frank Seibert,
abwechselnd junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen. Ganz entspannt bei einer Tasse Tee.
Wir sprechen über ihre spannende Forschung. Zum Beispiel, wie das Gehirn unser Essverhalten steuert.
Bis hin zur Frage, wie viel Sternenstaub in uns steckt.
Und bei jedem Thema tauchen wir tief ein. Zu jedem Schwerpunkt gibt's mehrere Folgen.
Wir sprechen in unserer ersten Staffel über die ganz großen Themen. Über gute Ernährung, das Weltall und natürlich über künstliche Intelligenz. Es geht aber auch um Persönliches.
In der Schule war das noch überhaupt gar nicht so klar, dass ich mal in die Wissenschaft gehe. Für mich war auch tatsächlich das Bild von dem Beruf geprägt von Supergenies in Laborkitteln. Das hat sich dann auf jeden Fall geändert.
Der Moment, als ich vor dem Computerbildschirm saß und sozusagen die ersten Signaturen von diesem Sternenstaub reinkommen sehe als Live-Daten, das war ein ganz besonderer Moment, weil man einfach weiß, okay, ich habe was gefunden, was vorher keiner gefunden hatte. Und das sind ganz, ganz besondere Momente, wo man merkt, okay, man trägt zum Fortschritt bei.
Wir geben euch spannende Einblicke vom Berufsalltag als junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie war ihr Weg in die Forschung? Was begeistert sie daran? Und was sind die größten Herausforderungen?
Man muss mit niederschmetternden Ergebnissen leben. Man muss damit leben, dass man keine Stellensicherheit hat.
Da habe ich dann wirklich vernichtendes Feedback von einer Person bekommen. Da ist man auch wirklich kurz davor, das Ganze hinzuschmeißen. Aber nach ein paar Tagen rafft man sich dann wieder auf, ne? Und dann sieht man das auch mehr als Herausforderung.
Science Tea Time. Spannende und inspirierende Gespräche über das ruhmreiche Leben oder das knallharte Überleben in der Forschung.
Ich glaube, für Forschung ist Begeisterung alles.
Ehrlich, nahbar und oft auch überraschend. Also schnappt euch eure Lieblingstasse und macht es euch gemütlich. Science Tea Time. Wissenschaft auf eine Tasse Tee.
Ab 12. Februar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.